Technik Wissen. Der Technologie-Podcast des Tedo Verlags. Heute Intercompany Collaboration.
Herzlich willkommen bei Technik Wissen. Mein Name ist Wolfgang Kreuzlich, Chefredakteur des SPS Magazins. Heute soll es darum gehen, wie die Zusammenarbeit von interdisziplinären Teams über Unternehmensgrenzen hinweg verbessert werden kann, unter anderem. Dazu habe ich zwei Experten eingeladen, Henry Klausnitzer von Omron und Georg Kraft von Dassault System. Georg Kraft ist Senior Director 3D Experience Consulting for Industrial Equipment bei Dassault System. Stimmt so?
Perfekt.
Komplizierter Titel, aber passt schon mal. Er ist ein alter Hase im Geschäft und hat 30 Jahre Erfahrung in der PLM-Welt, unter anderem auch bei IBM und seit 2003 bei Dassault System. Seit 2012 ist er dort auch Mitglied des Industrial Equipment Industry Teams. Henry Klausnitzer, mein zweiter Gast heute, ist seit März 2018 Business Engagement Manager von Omron Industrial Automation Europe. Auch richtig?
Auch richtig.
Ah, perfekt. Nach seinem Master an der TU Ilmenau in Elektronik und Automatisierung sowie Mathematik und Physik war er bei Parker Hannifin tätig. Heute kümmert er sich unter anderem um neue Geschäftsmodelle in der Automatisierung. Ich muss sagen, Elektronik und Automatisierung und Mathematik und Physik, das ist anspruchsvoll?
Das ist anspruchsvoll, ja. Und ich habe es nicht bereut, ehrlich gesagt.
Okay, dann schauen wir mal. Es geht ja heute um das Thema Intercompany Collaboration, Zusammenarbeit zwischen Unternehmen. Und jetzt sind Sie beide in der Branche schon seit etlichen Jahren unterwegs und haben sicherlich auch schon in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, die Zusammenarbeit mit anderen Firmen selber getätigt oder auch beobachtet. Was sind denn da, völlig unabhängig von dem, was heute möglich ist oder nicht, aus Ihrer Erfahrung so die größten Herausforderungen?
Herr Klausnitzer. Für uns die größte Herausforderung ist, denke ich, immer eigentlich eine Vertrauensbasis zu schaffen. Das ist egal, welches Geschäft man hat in der Vergangenheit und heute. Vertrauen ist einfach die Grundlage dafür, dass man auch erfolgreich zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, gerade in dem Bereich, wo wir uns jetzt zusammengefunden haben, hinsichtlich gerade Daten, die ja hin und her fließen, sensitive Daten, die fließen, da ist das Ganze noch mal viel, viel, viel wichtiger.
Mhm. Das Thema Daten werden wir gleich noch ein bisschen genauer uns anschauen. Aber wenn man so zurückblickt, also 30 Jahre stand da vorher gerade mal im Lebenslauf drin, das ist ja eine Zeit, da gab es schon Computer, aber Daten wurden noch nicht so freigebig hin und her geschoben, wie es ja heute passiert. Wie war das denn damals?
Das waren die Beginne. E-Mail war ja noch ein Fremdwort. Wenn wir uns heute angucken, als die junge Generation, die damit groß wird, mit WhatsApp und allen Möglichkeiten, Daten hin und her auszutauschen, das ist ein ganz anderes Thema. Überhaupt auf Daten zusammen zu haben, in digitaler Form erstmal zusammen zu haben, ist eine ganz neue Herausforderung, die, mit der wir heute letztendlich noch kämpfen und die eine wahnsinnig schnelle Entwicklung letztendlich vorangeht. Und darum, wenn man zurückguckt, das wäre überhaupt nicht dran zu denken gewesen, also wenn wir an die Probleme heute denken, wenn wir Intercompany Collaboration arbeiten, wie mehrere Firmen zusammenarbeiten, die verteilt sind, das hat sich ja in den letzten Jahren massiv viel verändert. Ich jetzt nicht alleine an Corona die Zeit denke, wo die Leute nicht mal mehr ins Büro zusammengehen konnten, innerhalb einer Firma, geschweige denn in mehreren Firmen zusammenarbeiten, das sind schon eine ganze Reihe Herausforderungen.
Hat sich denn die Menge der oder die Art der Zusammenarbeit verändert? Also ein bisschen kann man sich ja sagen, ja, was heißt Intercompany Collaboration? Der eine ist Kunde, der andere ist Lieferant und füllt einen Bestellzettel aus. Das ist dann wahlweise von Hand oder digital oder per Fax zwischendrin mal oder so. Was muss man da groß noch mehr kooperieren? Wo sind denn die Schnittstellen heute oder hat sich das verändert in den Jahrzehnten?
Also verändert in den Jahrzehnten mit Sicherheit massiv. Wenn ich heute angucke und das ist so der Weg, wie auch wir mit Omron angefangen haben zusammenzuarbeiten, ist ja, wir unterstützen den Development-Prozess. Omron hat Produkte dazu. Und die Anforderungen an diese Produkte, das sind ja nicht mehr einfache mechanische Produkte, sind heute mechatronische Produkte mit Intelligenz drin, softwarebasierend, die immer mehr herausfordern, die immer mehr können auch natürlich. Und wo das Ökosystem, das zusammenarbeiten muss, um eine Lösung zu finden, tatsächlich immer auch weiter gefasst wird, weil es sehr viel mehr Spezialistentum hat. Und diese Spezialisten wieder so rum zusammenzubringen, das ist eigentlich die Herausforderung.
Mhm. Ja, also vielleicht mal ergänzend natürlich, was hat sich auch geändert in der Zusammenarbeit, mal das aufzugreifen. Ich glaube, dass gerade dieses Konsortium Dassault und Omron sich auch jetzt mal vielleicht einer nicht-technischen Sache mehr vielleicht verschrieben hat erstmal. Wir haben gesagt, was wollen wir denn überhaupt adressieren gemeinsam? Wo können wir unsere Erfahrung, wo können wir unser Know-how einbringen, ganz einfach, ne? Und dann kam relativ schnell auch der Gedanke, dass wir eigentlich in die erneuerbaren Energien einsteigen wollen. Alles, was damit zusammenhängt, ob das nun die Energieerzeugung, Energiewandlung, ob das die Energiespeicherung ist, das kam dann relativ schnell als ein gemeinsamer Nenner raus, wo wir gesagt haben, ja, das wollen wir eigentlich adressieren. Und das trägt unheimlich auch dazu bei, überhaupt mal zu sagen, wollen wir denn überhaupt arbeiten? Unabhängig von den ganzen technischen Faktoren. Wer kann was liefern? Wer hat welche Erfahrung? Wer hat welches Know-how? Wie können wir das zusammenbringen? Wichtig war, wie ich es vorhin schon gesagt habe, neben dem Vertrauen, aber auch eine gemeinsame Basis zu haben. Was will ich denn überhaupt adressieren? Was will ich erreichen? Und das hört sich manchmal immer so ein bisschen, ich sag's jetzt mal platt an vielleicht, aber das war tatsächlich ein Treiber, der uns so zusammengebracht hat. Wir wollen da was tun. Und dann natürlich auch die Schmerzen, die man oftmals sieht, dass viel von dem Markt eigentlich nach Asien gegangen ist. Und wir sind jetzt nun alles Europäer. Wir würden es ganz gerne auch wieder ein bisschen zurückbringen.
Dann würde ich die Uhr sogar einen kleinen Tick zurückdrehen. Es ist ja an verschiedenen Stellen angeklungen und das ist schon relativ deutlich. Es gibt da eine Zusammenarbeit zwischen Omron und das SO-System. Da haben wir auf der einen Seite schon, von außen betrachtet, mal einen Automatisierungskomponentenhersteller oder vielleicht auch Systeme, aber da geht es schon wirklich auch in Hardware sehr stark. Und wir haben mit der SO natürlich einen Hersteller, der macht im Prinzip Software, da ist nicht viel Hardware dabei. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Wer hat denn die Idee gehabt oder wie lange geht das zurück? Wo liegen denn die Wurzeln dieser Geschichte?
Muss ich jetzt gerade nachdenken. Also letztendlich, ja, wir sind beide am Markt tätig. Wir haben Kunden, gemeinsame Kunden, die wir haben, die Lösungen ansetzen oder umsetzen, die aus Hardware bestehen, aber deren Ursprung in der virtuellen Welt ist. Das heißt, wir haben Software zur Unterstützung der Entwicklung von Produkten, die dann nachher mal rein wirklich umgesetzt werden sollen in eine Maschine. Wenn man sich das genauer anguckt, dann gehen wir sogar weiter. Wir modellieren diese neuen Produkte. Wir modellbasieren. Das heißt wirklich, dass wir auch schauen, versuchen vorherzusagen, wie das echte Behavior ist. Also wie sich ein Produkt, eine Maschine, ein Roboter in einer Maschine verhält. Das vorherzusagen, aber wir bleiben eben in der virtuellen Welt. Das muss aber irgendwann mal umgesetzt werden. Und jetzt kommen wir zu Omron, die sagen, ja, wir haben ja die Roboter, die ihr gerade simuliert habt. Und sie sagen, geht es eigentlich schon los? Dann wird es klar, stimmt das, was wir simulieren, mit dem tatsächlichen Verhalten überein? Ja, also ist die Notwendigkeit, erstmal miteinander zu sprechen. Daraus ist das, glaube ich, in erster Linie entstanden, dass wir mal das Gespräch gesucht haben.
Das ist auf jeden Fall der Anfang. Und dann wurde es natürlich immer konkreter irgendwo. Mhm. Dann hat man sich auch das doch bekannte ISA-95-Modell mal zu Rate gezogen, was ja bekannt ist. Und haben gesagt, was können wir eigentlich abdecken von diesem Modell, wo man sagen kann, wohin geht die Digitalisierung, wohin geht die Fabrik der Zukunft? Und da gibt es ein schönes Modell. Und dann hat man einfach mal die Leistungsfähigkeit der beiden Unternehmen, die Erfahrung der beiden Unternehmen mal übereinander gelegt. Und die Überraschung war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine Überraschung war, aber wir haben uns gefreut, dass am Ende nachher jedes einzelne Level, jeder einzelne Kasten in diesem ISA 95-Modell plötzlich super ausgefüllt war, ohne signifikante Lücken.
Nachdem wir eine gemeinsame Sprache gefunden haben, das ist ganz interessant, weil wir haben von denselben Dingen geredet, aber anders benannt. Ja, wir haben also eine ganze Zeit damit verbracht, uns erstmal zu sagen, was verstehst du denn eigentlich darunter? Es wird in der Industrie von der digitalen Zwilling gesprochen. Mhm. Was ist der digitale Zwilling für uns? Was ist der digitale Zwilling für Omron? Wie sehen wir darauf? Da haben wir eine ganze Reihe Diskussionen.
Wie geht man davor? Man hat so wirklich seinen firmeninternen Slang. Aber man hat natürlich auch von den Branchen zum Teil, also die Maschinenbauer, die Mechaniker auf der einen Seite, die Elektriker, Elektroniker auf der anderen Seite, dann kommen noch die Safety-Menschen dazu und dann haben wir plötzlich die Software-Leute, die von der ganz anderen Seite kommen. Wie sind Sie da vorgegangen, zu erkennen, wo die Differenzen sind und wie wurde das dann quasi systematisch irgendwie in ein Übersetzungsprogramm gestellt oder gibt es da eins? Wie haben Sie
das
gemacht?
Es wäre schön, wenn es ein Übersetzungsprogramm gäbe, dass es sowas in der Art machen kann. Ja, wir haben das gemacht. Wir haben letztendlich, das ist der Weg dafür, miteinander geredet und Sichtweisen ausgetauscht, versucht zu erklären, was wir damit meinen und dann nach und nach festzustellen, naja, der meint ja etwas anderes, als ich damit meine. Also wir gerade diese, das ist das Katastrophale, sage ich mal, in der Industrie, wir reden sehr, sehr viel über Buzzwords. Ja, da wird irgendein Buzzword in die Industrie rein und jeder meint, weil es Hype ist, darüber sprechen zu können und sagt, ich mache den digitalen Zwilling. Dann fragt man mal, was ist denn der digitale Zwilling für dich? Und dann kommt man zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Und dann sehr häufig, es gibt zum Beispiel die RWTH Aachen, spricht dann von digitalen Schatten. Das ist schon mal eine ganz andere Seite, dass ich nämlich davon ausgehe, dass ich Daten habe, Daten erhebe und daraus ein Abbild mache, letztendlich den Schatten in der virtuellen Welt. Wir sehen das komplett anders und darum, das zeigt auch die Diskussionen, die wir am Anfang haben, sagen, naja, ich will ja nicht nur ein Spiegelbild davon haben, sondern, was ich eben sagte, ich möchte vorhersagen, wie sich das verhält in der Zeit. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Anspruch daraus und eine andere Sichtweise und genau aus diesen Diskussionen heraus sind wir durch den Abgleich der unterschiedlichen Sichtweisen so nach und nach zum gegenseitigen Verständnis gekommen und daraus dann auch zu entwickeln, was können wir denn weitermachen nach vorne? Wie können wir denn auch das verstehen? Für mich war das extrem wichtig auch, man hat gelernt, schärfer auszudrücken, was man eigentlich meint und zu spezifisch zu sagen, wo sind die Unterschiede, was ist die Message, die wir eigentlich haben, die wir das haben und um daraus dann auch miteinander den nächsten Schritt zu gehen. Weil dieses ISO-Modell haben wir sehr später drauf gekommen, nachdem wir gemerkt haben, wo die Unterschiede sind und dass wir, wie wir auch zusammengekommen sind von den Modellen und sagen, naja, hat auch neue Aspekte, die wir bislang nicht betrachtet haben und das ist eigentlich für mich der Riesenwert dieser Diskussion, gemeinsam mehr zu machen und durch das mehr Verständnisse auch nach vorne zu kommen.
Das hat es auf jeden Fall mal dann anschließend auf eine theoretische Niveau hochgehoben, dieses Modell, dass man sagen kann, Mensch, das passt ja da eigentlich rein. Man könnte jetzt auch noch eine andere Dimension noch mit reinbringen in diesen ganzen Diskussionen, weil alle Diskussionen, die wir hatten von Anfang an, waren eigentlich jetzt nicht so, was macht der Omron, was macht das Whole Systems, wie können wir uns zusammenkommen? Eigentlich haben wir von Anfang an auch über Anwendungen geredet. Wir sind relativ schnell eingestiegen und haben gesagt, was können wir in dem Bereich Batterie, Brennstoffzelle, Wasserstoffapplikationen und neue Technologien machen. Und da ist dann automatisch erstmal auch noch eine Marktapplikationskomponente noch mit dabei, die man ja auch noch betrachten muss von diesem Wording her gesehen. Und wir haben natürlich auch relativ früh, und das sehen wir ja auch auf der Messe jetzt hier auf der SBS, auch Kunden, Maschinenbauer mit ins Spiel gebracht, die ja nochmal eine andere Diskussion haben auf dem Ganzen und vielleicht aber auch nicht die komplette Bandbreite sehen oder sehen wollen oder müssen heute, sondern die sagen, ich habe also nur erstmal einen kleinen Bereich, über den ich jetzt reden möchte. Aber auch das hat nochmal eine andere Dimension mit reingebracht. Aber ich glaube, das alles hat uns wirklich, so wie der Georg sagt, dazu gebracht, schärfer mit den Begriffen umzugehen. Und ich glaube, das hilft uns auch in der Zukunft dann viel, viel weiter, wenn wir dann noch weiter eigentlich nach draußen dann das Ganze kommunizieren.
Dann aber schon mal die Frage, was ist denn da nun für Sie ein digitaler Zwilling?
Darum, für mich, wir reden vom virtuellen Zwilling. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich auch. Mhm. Für uns ist ein virtueller Zwilling die Basis für ein reelles Produkt, das erstmal entsteht. Weil wir zunächst einmal ja das Produkt entwickeln, heute digital entwickeln. Das ist nicht mehr wie am Zeichenbrett früher, sondern eben mit den neuen Systemen.
Aber so gesehen ist der virtuelle Zwilling eigentlich die moderne Variante der Konstruktionszeichnung.
Die moderne Variante der Konstruktionszeichnung, nur eben angereichert dadurch. Ja. Und der große Unterschied dafür, jetzt kommen wir in den neuen Begriff rein, modellbasierend. Ja? Dass ich also der virtuelle Zwilling auf einer Plattform, wo ich alle Aspekte darstelle, ist modellbasierend. Was heißt modellbasierend? Ich würde gerne ein Beispiel dafür, wenn ich einen datenbasierten Zwilling habe, dann für einen Wetterbericht auf Beispiel, dann gucke ich raus, ich sage, es regnet, es sind 18 Grad. Fein, kann ich darstellen. Das ist ein digitaler Schatten. Ich möchte aber mehr. Ich möchte ja wissen, wie ist das Wetter am Wochenende, weil am Wochenende will ich irgendwo hinfahren. Also Vorhersage. Was brauche ich dafür? Ein Rechenmodell, ein Datenmodell, das mir vorhersagt, wie dies aus dieser Konstellation, wie die sich weiterentwickeln wird und in Zukunft tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt das Wetter sein wird. Das erwarte ich. So, und letztendlich das Übertragen auf die Produktentwicklung ist das nichts anderes. Ich habe Modelle, mit denen ich vorhersagen möchte, wie ein Roboter in einer gewissen Einbausituation, in eine Produktionsanlage sich verhalten wird, wenn er nicht als Roboter alleine hängt, sondern auf einmal da ein Datengripper dranhängt, eine bestimmte Aufgabe erfüllen soll, Gewichte dranhängen in einem Cybersystem, also eben einem Zusammenhang des Lebens. Um das zu machen, brauche ich deutlich mehr. Und darum habe ich heute durch die digitalen Möglichkeiten, die hatte ich am Zeichenbrett natürlich nicht, sondern ist alles im Kopf des Entwicklers vorangegangen.
Das heißt, man hat das Modell, mit dem man ein Produkt generieren kann, die Konstruktionszeichnung sozusagen. Man hat die für Simulationen notwendigen Daten mit dazugepackt, sodass man dann, wenn es nötig ist, unterschiedlichste Simulationen ablaufen lassen kann.
Richtig, und damit ich auf Basis dieser Simulation Entscheidungen treffen kann. Welches ist dafür, was ich als Entwicklungsziel habe, die richtige Vorgehensweise?
Jetzt habe ich dann die Anlage fertig. Ich habe den virtuellen Zwilling genutzt, um sie zu bauen. Und jetzt wirft sie, nachdem ich sie in Betrieb nehme, ihren digitalen Schatten ab. Das tut sie ja. Wenn ich Messtechnik drin habe, dann kriege ich mit, was die so alles tut. Was machen wir jetzt mit dem Schatten?
Ja, also grundsätzlich trifft sich das Ganze hier natürlich bei dem Anwender, bei dem Maschinenbauer. Von seitens Omron ist natürlich an der Stelle, wir müssen es liefern, wir müssen die Daten liefern. Das ist ganz einfach, ich sage jetzt mal relativ einfach für so einen Automatisierer an der Stelle. Der Wert trifft sich dann, oder der Kundenwert, der Nutzen, der trifft sich dann bei dem Maschinenbauer am Ende. Und dann sind es eben nicht nur einzelne Anlagenteile, einzelne Komponenten, sondern dann sind wir auch sehr schnell beim Prozess als solches. Und heute steht eine Maschine ja sehr selten eigentlich für sich irgendwo, sondern es ist immer eine Aneinanderreihung von verschiedenen Maschinen, von Zellen. Und die müssen auch dann miteinander kommunizieren, ineinander greifen. Also das heißt, wir haben hier viele, erstmal von der Konstruktion her, die virtuellen Zwillinge, dann die Schatten. Und diese Schatten, die müssen halt sich untereinander etwas sagen an der Stelle und sich auch beeinflussen. Und da kommen wir dann auch schon ein Stückchen weit in die Zukunft nachher. Also Zukunft stimmt nicht wirklich, sondern es findet heute ja schon viel statt eigentlich, dass man die künstliche Intelligenz, die dann in der Automatisierungstechnik heute schon drinsteckt, nutzt, um mit den Daten auch etwas Sinnvolles zu machen, Vorhersagen zu treffen. Dinge, die man oft hört über Predictive Maintenance zum Beispiel als ein Schlagwort. Es gibt auch viele andere Dinge über die Selbstoptimierung von ganzen Maschinen. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt im Augenblick stattfindet. Wir haben die Plattform, wir haben die Basis dafür, das zu tun. Warum ist es so wichtig? Um das vielleicht auch nochmal zu sagen. Gerade der deutsche Maschinenbau glänzt ja eigentlich immer, wir sind die präzisesten, wir sind die schnellsten und wir sind die teuersten. Ist jetzt nicht nur ein Klischee, das ist einfach jetzt so. Und warum muss man eigentlich immer in jeder einzelnen Zelle immer das Beste und Schnellste haben? Eigentlich interessiert doch die Summe der einzelnen Zellen, die einzelne Maschine. Was steht am Ende dann wieder da? Und wir nennen es dann eben immer End-to-End-Prozess. Das ist das, was wir eigentlich in dieser ganzen Digitalisierung heute betrachten. Und da spielt genau das, was der Georg gesagt hat, eben eine Rolle. Wir müssen erstmal anfangen, die Ideen zu entwickeln. Wir müssen anfangen, zu planen, zu konstruieren. Und dann während des Betriebes, dann ist der Schatten dann wichtig und da dann was Vernünftiges aus den Daten zu machen.
Ich möchte den Schatten nochmal aufgreifen. Ja, was heißt das eigentlich? Ich sammle jede Menge Daten aus der Anlage heraus und analysiere sie, mache eine KI, gleich Mustererkennung und versuche daraus vorherzusagen, dass eventuell eine Komponente auszutauschen ist, dass sie ausfallen wird. Ich möchte Stillstandzeiten dieser Anlage verhindern. Das hat durchaus eine Berechtigung. Und wenn ich über KI und Mustererkennung und Vorhersagemodelle kann ich da wirklich große Erfolge leisten. Es sagt mir aber noch nicht, warum es ausgefallen ist. Ist es ein normaler Standardausfall, der jetzt, weil das Teil verschleißt ist, oder ist ein Funktionsfehler dahinter? Und wenn ich jetzt immer wieder dieselben Probleme habe in Anlagen, die konzipiert worden sind, die dann immer wieder ausfallen und eine Häufung ankommt, dann ist es eigentlich der Zeitpunkt, dass ich mal sage, ich guck mal rein in mein Design, in meine Konstruktion dieser Anlage, um festzustellen, kann ich da was ändern? Woran liegt es? Hat es irgendwelche Themen, Probleme, die ich verändern kann, wenn ich das Design der Anlage verändere. Und da sind wir eben an dem Punkt, wo wir jetzt auch wirklich ganz eng zusammenkommen, weil wenn ich von dem digitalen oder virtuellen Zwilling habe, dann habe ich den virtuellen Zwilling, diese Anlage in ganz verschiedenen Stati. Ich habe in der Entwicklungsphase als virtuellen Zwilling, wo wir dann typischerweise von der Engineering-WOM reden. Dann habe ich den, wie ich ihn vorbereite für die Produktion der Anlage, wo wir über M-WOM reden. Das heißt noch, das ist die Planungsseite dafür. Dann gehe ich aber weiter. Ich produziere tatsächlich ein konkretes Modell, bestenfalls aus einer Variante heraus. Ich leite also jetzt ein konkretes Modell ab, das ich bauen will, dass ich dann auch eine Stückliste habe, wie ist sie gebaut worden, was nicht unbedingt gleich ist mit, wie ist sie geliefert worden, wie ist sie installiert worden, wie wird sie betrieben vor Ort beim Kunden. Also da ist eine Entwicklung statt. Und ich möchte eigentlich, um da eine hohe Qualität reinzubringen, zu jedem Zeitpunkt in der Lage zu sein, ich weiß genau, wie es aussehen sollte und wenn da Probleme aufkommen, das auch analysieren zu können und auch Änderungen reinspielen zu können. Und so sind wir dann eigentlich, weil das Thema ist ja Multi-Company Collaboration, dazu gekommen, sagen, naja, wie können wir das Ganze mal auch für uns, für intern, für unsere Firmen da anschaulich machen und auch für den Markt, wie das zusammenspielt. Und dann kam eben das Thema, naja, Omron hat die Komponenten, die wir liefern. Wir haben jetzt auf einmal einen Line-Builder, der die Komponenten zusammenbildet. Wir haben aber eine Supply Chain. Wo kommen die Informationen überhaupt her? Also im Beispiel Wasserstoffzelle, wo wir angefangen haben, weil Omron eben eine Prozessexpertise hat und sagt, wir arbeiten mit Line-Buildern sehr eng zusammen, um optimal schnelle Anlagen hinzukriegen. Und sagt, naja, wer definiert eigentlich, wie das Produkt aussieht? Dann kommen wir in den Kunden, der jetzt ein anderes Produkt nämlich hat, der zum Beispiel ein Mobility-Konzept, ein Flugzeug oder was, der eine Wasserstoffzelle verbaut. Und der definiert eigentlich, wie die sind die Einbaumaße bei mir von einer Wasserstoffzelle. Sprich, eine Wasserstoffzelle besteht aus Bipolarplatten und Isolationsschichten darüber, die gestapelt werden. Was passiert, wenn ich eine Bipolarplatte habe, eine Anlage, die eine Bipolarplatte baut, die Maß von 30 mal 30 Zentimeter hat? Also aber der Endkunde sagt, ich brauche jetzt eine, die hat 25 mal 50 Zentimeter. Das hat einen Einfluss auf meine Anlage, die ich nachher ändern muss. Und ich möchte ja modular bauen, am besten möglichst unterschiedliche Produkte auf dieser Anlage auch bauen können. Also muss ich vorher auch mit meinem Endkunden kommunizieren. Mhm. Wenn ich diese Supply Chain, und das ist das, was wir eben auf der Messe auch zusammen zeigen, weitergehe, naja, ein verändertes Maß der Stückzelle hat zunächst einmal eine angepasste Bipolarplatte zu verfolgen. Die muss optimiert werden. Und da reden wir von hohen Stückzahlen. Wenn ich so eine Wasserstoffzelle hat 300 Bipolarplatten, wenn ich 10.000 Wasserstoffzellen im Jahr bauen will, brauche ich 3 Millionen Bipolarplatten. Das heißt, ich kann da Zeit reinstecken. Das ist ein, und jetzt kommen wir genau in den Ablauf, warum wir das so wichtig finden, diese Collaboration, dieser Supply oder des Ökosystems. Weil je früher ich als Maschinenbauer weiß, dass da eine Änderung kommt und welche Änderung, kann ich auch wieder ein Feedback geben zum Frühstück. Und ich arbeite jetzt auf einmal auf einem Datenmodell zusammen, wenn ich es schaffe, alle zusammenzubringen.
Spannender Ansatz. Ich sage unseren Zuhörern mal geschwind, dass wir auf der Messe nämlich sind. Das haben wir bis jetzt noch verschwiegen. Wir sind nämlich auf der SPS 2022 hier in Nürnberg. Sie haben schon ein bisschen gesagt, es geht um das Thema Wasserstoffzellen und Ähnliches. Sie haben da einen Messe-Case. Was zeigt ihr jetzt tatsächlich live hier am Stand? Was kann man da sehen? Wer ist da noch mit eingebunden? Wie kann man das, was Sie gerade beschrieben haben, dass mehrere bis zum Endanwender, bis zum Linebuilder oder sowas da irgendwie mit drinstecken, wie wird das veranschaulicht hier live vor Ort?
Also live veranschaulicht, wir können natürlich nicht die komplette Linie hierher bringen. Das gibt der Platz einfach gar nicht her. Was wir hier zeigen, ist eine Schlüsselzelle, eine Schlüsselmaschine. Das ist also das Stacken von Brennstoffzellen. Das wird hier gezeigt. Und was wir hier zeigen können, ist natürlich der komplette Prozess vom Anfang, von der Ideenfindung über die Konstruktion bis hin über den Betrieb. Natürlich auch die Marketing-Tools, die Sales-Tools, die ja heute auch sehr wichtig sind, dass die mit parallel da sind. Das wird eigentlich dort live gezeigt. Vielleicht noch mal ganz kurz trotzdem ein Wort zu dem Vorhergehenden. Oftmals weiß man es tatsächlich ja gar nicht, wie so eine Brennstoffzelle morgen aussehen wird. Gerade wenn man jetzt über die neue Generation von Batterien redet, die wir ja auch heute schon aktuell mit im Boot sind bei solchen Prozessen, bei der Entwicklung. Die sind in vielen Hinsichten noch überhaupt gar nicht definiert heute. Ist die Chemie die richtige? Ist die der Elektrolyt, ich rede über Festkörperbatterien, sind die eigentlich schon wirklich bekannt? Wie verhalten sich diese einzelnen Schichten von so einer Solid-State-Batterie? Und die kann durchaus auch relativ schnell mal zu einer notwendigen Änderung führen. Auch die Stückzahlen sind unter Umständen überhaupt noch ja nicht bekannt. Fange ich mit einer kleinen Stückzahl an? Wie schnell ist da ein Ramp-up? Wie schnell kommen wir in große Stückzahlen? Alles Unbekannte heute an der Stelle. Wir wissen, dass wir in die Richtung gehen werden. Aber diese Flexibilität, die wir mit dem System eigentlich haben und diese Änderungsfreudigkeit, nenne ich es jetzt mal einfach von dem System, das unterstützt genau diesen Prozess, dass wir kostengünstig dem Maschinenbauer letztlich etwas an die Hand geben, wo er dann auch mal schnell kleine Serien fertigen kann, die unter Umständen auch versagen können, weil es weiß heute keiner, wie lange so eine Batterie hält. Das kann man ja auch in der Presse sehr gut verfolgen. Und da, denke ich, ist neben dem Formatänderung, wenn ich jetzt vom Flugzeug auf ein Schiff oder auf einen Zug oder auf einen Bus oder einen PKW gehe, das ist natürlich da, das kann ich vielleicht noch im Voraus ein bisschen planen. Bei einigen Sachen, die vielleicht noch im sehr frühen Zustand sind, wo aber auch heute schon gefertigt werden muss, ganz einfach. Ich muss ja heute schon auch mal Prototypen auf die Straße bringen. Das gibt also auch letztlich da etwas an die Hand, wo ich dann doch auch schon kostengünstig machen kann und mit einer reproduzierbaren Qualität. Das ist ja auch wichtig. Heute werden ja gerade Brennstoffzellen noch sehr oft von Hand zusammengeschraubt. Da ist ja überhaupt gar kein Automatisierungsgrad da. Das Gleiche trifft auf Festkörperbatterien.
Aber wie darf ich das jetzt konkret technisch praktisch vorstellen? Das klingt jetzt sehr komplex, ist es im Zweifel natürlich auch, keine Frage. Wir wissen nicht genau, wie es am Ende sein wird. Wir fangen aber schon mal an. Wir haben die unterschiedlichsten Player, die da mitspielen. Und die müssen jetzt zusammenarbeiten. Also es ist komplexer als früher. Da wird nicht nur der Bestellzettel ausgefüllt. Soweit verstanden. War uns auch allen klar eigentlich. Aber was mache ich denn jetzt technisch? Wie gehe ich denn davor? Unsere Zuhörer, das SBS-Magazin, wir haben Automatisierer aus allen Branchen, kleine Firmen, große Firmen. Und denken sich, ja gut, das hört sich jetzt gut an, aber was heißt das denn für mich als Unternehmen, der ich jetzt Maschinenbauer bin oder der ich im Prinzip Systemintegrator bin und da mithilft? Oder sogar der Endkunde, der etwas produzieren will, Mobiltelefone, Autos, was auch immer. Was müssen die denn tun, damit das so funktioniert, wie Sie es gerade beschreiben?
Ja, wir haben ja vorhin mal in der Historie angefangen. Früher hat die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs 8 bis 10 Jahre gedauert. Heute sind wir bei 2-3 Jahren Entwicklungszeit. Das heißt, die Zeiten, die vom Markt gefordert werden für diese Entwicklung, werden immer kürzer. Das heißt, wir müssen letztendlich auch hier sehr früh anfangen. Und das ist genau der Punkt, was wir hier aufzeigen wollen, dass wir fokussieren uns mit diesem Showcase, den wir da haben, wo wir zeigen, für eine Produktionslinie auf den Maschinenbilder. Der muss aber mit seinem Ökosystem zusammenarbeiten. Das ist genau der Punkt. Das heißt, wir fördern die Kommunikation. Wir binden frühzeitig alle Beteiligten mit ein, damit sie wissen, was ist überhaupt die Problematik, damit der andere auch versteht, was ist die Problematik. Ich sage mal, der Anbieter eines Car-Konzepts sagt, ich brauche ein anderes Format. Was da hinten dran steckt, versteht er oder ist er sich vielleicht gar nicht darüber bewusst, was das für Impact hat. Er sagt nur, ich brauche es nächste Woche, ja, weil ich das schnell auswand. Also dieser Druck, der Zeitdruck kommt daher. Und das ist genau der Punkt, dass wir schon so anfangen bei der Definition der Anforderungen, die Anlage miteinander auszutauschen und dann auch diesen Kommunikationsprozess formalisieren, dass ein Austausch stattfinden kann darüber, dass der Linienhersteller sagt, ist zwar ganz gut und schön, aber so große Dinge kann ich gar nicht transportieren. Oder also ich will jetzt nicht auf die Fachthemen reingehen und da ist eher der Omron für zuständig als wir. Wir bieten die Möglichkeiten, dass diese Kommunikation stattfinden zu lassen und zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt auch diese Daten alle zu sammeln an einem Punkt, Single Source for Truth, dass ich wirklich weiß, ich bin immer auf den aktuellen Daten, weil wir wissen, in der Realität sieht es eben so aus, dass dann der Maschinenbilder zum Beispiel, der Linebilder, seine Maschine neu aufbaut und dann kommt es um die Ecke und sagt, ach, unser Format hat sich übrigens verändert. Hätte er das vorher gewusst, hätte er das ganz anders machen können und darum geht es eigentlich, diese Austausch dieser Informationen und zu wissen, dass diese Daten, auf denen ich da bin, der aktuelle Stand sind. Wie bringe ich das zusammen? Jetzt geht es eigentlich weiter, dass ich nämlich die Updates, die vorher schon kommen, zum Beispiel von dem Optimierer der Bipolarplatten, der sagt, ich muss hier ein bisschen was verändern. Das heißt, die Angriffszone, wo ich die Bipolarplatte aufnehmen kann mit dem Roboter, hat sich verändert. Wenn ich das weiß frühzeitig als Maschinenbauer, kann ich mich darauf einstellen und das verändern. Wir haben heute in Deutschland nach wie vor noch sehr häufig ein Bedenken darüber, cloud-basierte Lösungen zu machen, Software-as-a-Service-Lösungen anzugehen. Meine Daten will ich bei mir in meinem Environment haben, die da sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir gar nicht berücksichtigt haben. Dabei muss man die Vorteile sehen, die einmal Cloud-basiert habe, dass ich nämlich Versionen, immer aktuelle Versionen habe, dass ich nicht den Skill bei mir im Hause haben muss für alle IT-Aufgaben, sondern dass mir viel abgenommen wird, dass ich dadurch also auch für viele Dinge auf Spezialisten zurückgreifen kann und möchte ganz explizit das Thema Datensicherheit dabei rausnehmen. Wir wissen, dass in letzter Zeit es einiges an Hackerangriffen gegeben hat. Ja, und da sind einige Firmen wirklich ins Grübeln reingekommen, die immer gesagt haben, ich möchte keine Cloud basiert haben, weil ich eben aus Sicherheitsgründen die Daten bei mir zu Hause haben will. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil wenige Firmen, die Ressourcen haben, diese Security gegen Hackerangriffe sich aufzustellen, überhaupt haben, während dann die spezialisierten Firmen, die solche Services anbieten, für die ist das vital. Die haben Riesenmannschaften, die sich damit auseinandersetzen und damit eigentlich eine wesentlich höhere Security bieten können, als es jeweils ein mittelständisches oder auch größere Unternehmen.
Von der Idee her, wie automatisiert funktioniert sowas? Also man kennt als Konsumer natürlich auch verschiedene Tools, man bestellt was und sagt, in welcher Größe man es haben will und über eine gewisse Größe geht es nicht raus, weil der liefert er halt nicht. Das ist die banale Variante. Ist das vorstellbar, dass der Endkunde, der sein Batteriepack oder was auch immer er da hat, Größe haben will und darf ein paar Wattstunden mehr haben und was nicht alles und dann geht er in das System rein und sagt, das hätte ich jetzt übrigens gerne und tickt das rein. Und damit weiß es dann die ganze Lieferkette oder kann eventuell sogar gleichzeitig der Maschinenbauer schon mal reinschreiben, breiter als 1,20 Meter kann ich nicht. Dann schreibt das rein. Dann kann er reinschreiben, ich hätte gerne 1,30 Meter und kriegt sofort die Meldung, Möb, muss gar nicht mehr weiterfragen. Das geht schon mal nicht. Denk dir was anderes aus in deinem Auto oder wo auch immer. Verstehe ich das von der Idee richtig?
Grundsätzlich ja, das ist so. Was man vielleicht noch erwähnen sollte von diesem Ökosystem. Wir haben jetzt bis jetzt über Dassault Systems geredet, über Omron und Maschinenbauer eigentlich. Was wir auch mit gerade bei diesen neuen Themen mit reinnehmen, sind natürlich auch Forschungseinrichtungen, weil die liefern eigentlich ganz gerne gute Konzepte heute schon, sodass oftmals vielleicht auch die Frage sich nach dem Format, was steht, ich brauche mehr Leistung, kann ich die Leistung aber vielleicht auch aus einem anderen Format bekommen, ohne dass ich da diese Fertigungsprobleme habe. Auch das kann durchaus ja ein Einfluss sein, dass man sagen kann, schaut mal, hier gibt es ein innovatives Konzept für diese Brennstoffzelle oder für diese Batterie am Ende. Guck dir das doch mal an, ob das nicht vielleicht ein Thema wäre. Da haben wir erstmal vom Format her wesentlich kompaktere Ausmaße, was vielleicht auch deinem Endprodukt wieder gut tut. Deswegen ist eben diese Diskussion im Ökosystem einfach wichtig und der Austausch von Ideen, die heute da sind. Wenn man klassisch zurückschaut, ich glaube, auch die Forschungseinrichtungen haben dann oftmals ja nicht so die Rolle gespielt. Die sind zufällig, war ich mal mit reingekommen. Aber eigentlich war es immer so ein klassisches Spiel zwischen Automatisierer, Endkunde, weil der hat ja was vorgegeben und ein Maschinenbauer natürlich. Ja. Aber heute ist es ein bisschen weiter gesehen. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch, gibt es ja auch andere Möglichkeiten hinsichtlich des Produktionskonzeptes als solches. Natürlich kann es sein, dass man sagt, ich kann nur 1,30 Meter jetzt so wie angesprochen. Man kann natürlich über alternative Konzepte nachdenken und sagt, ich parallelisiere, das ist ein kompliziertes Wort, die zwei Roboter jetzt irgendwo und die greifen gemeinsam dann so eine Zelle eigentlich im Synchronbetrieb an zum Beispiel.
Dann würde sich wieder 2,40 Meter.
Da würde sich dann wieder größere Ausmaße ergeben halt. Das sind aber Sachen, die sich dann aus dem Produktionskonzept dann...
Es kommt noch ein Aspekt dazu. Ja, es gibt diese Möglichkeiten, eine Konfiguration, die Development vorher festgelegt hat, was sind die Möglichkeiten, wie funktioniert das, die also freigegeben werden, dass ich für Standardprodukte möglichst reingehen kann. Das Ziel ist natürlich maximale Standardisierung, dass ich nicht neu entwickle und die Module unverändert reinnehmen kann. Aber wir sind ja in dem Bereich, wo noch gar nicht keine Standards da sind. Ja, wir wissen noch gar nicht, wie es aussieht. Das heißt, wir haben eine enorm hohe Iterationsrate, die in Konfiguration, auch diese Konfigurationsmöglichkeiten wachsen an und wachsen an. Und es ist, wir reden vom Sondermaschinenbau hier, ja, dass wir also nicht standardisierte Produkte rausbringen, die ich von der Stange hole und nur noch sage, das soll 3 Meter breit sein und 2 Meter hoch, sondern wir reden von Funktionalitäten, die reinkommen und ich keine Maschine off the shelf bestellen kann im Standard, sondern ich versuche als Anbieter, eben als Linebuilder, eine solche Maschine möglichst mit Modulen, aber ich habe immer noch einen Teil Engineering daran, der dazu reinkommt. Und das ist genau wieder dieser Punkt. Diese Konzeption, die Diskussion, die stattfinden muss zwischen den Beteiligten, ob das überhaupt so möglich ist, ob das sinnvoll ist, ob ich da nicht andere Wege vielleicht gehen kann, die ganz anders sind. Und die, wenn ich jetzt sage, Bipolarplatte, um ganz simpel reinzugehen, die wird aufgenommen, dadurch, dass mit Vakuum erzeugt wird, die Platte aufgenommen, wird erkannt, wie sie liegt, um den sehr passgenau in den Stack reinzubringen. Ja, wenn mir jetzt dann der Räbener beispielsweise sagt, der sagt, pass mal auf, das ist zwar ganz gut, die Platte, die er entwickelt hat, aber die Produktion dieser Platte ist extrem aufwendig. Wenn wir es anders machen würden, dann könnte ich die wesentlich leichter, kostengünstiger, schneller produzieren, hat aber wieder einen Einfluss darauf, wo ich meine Punkte habe, die ich aufnehmen kann. Wenn man diese Information frühzeitig gibt, dann kann ich wiederum eben auch früher reagieren und diesen gesamten Prozess massiv verkürzen. Und das ist der Druck, den wir ja auch in der Industrie haben, schnell zu reagieren, schnell immer alles nur schneller abliefern zu können. Und das funktioniert nur durch Kollaboration, dass eben die Beteiligten enger wieder zusammenarbeiten.
Ja, und das sagt ja auch, impliziert eigentlich auch schnell und kostengünstig. Das ist einfach wirklich die große Herausforderung, weil, so wie es jetzt der Georg gerade gesagt hat, der Gräbner als Plattenhersteller sagt, ich kann das günstig machen oder viel günstiger machen als ein anderes Format, weil dafür habe ich die Maschinen, da passt einfach die Konstruktion besser. Das heißt, es ist auch wieder automatisch eigentlich ein Kostenaspekt. Wir haben das Gleiche bei dem Greifer, die Optimierung des Greifers. Auch hier können wir über die entsprechenden Tools, die ja da sind, sagen, wie baue ich denn eigentlich am besten in Greifer, der dort eingesetzt wird, mit welchen Komponenten, mit welchen Saugern, mit welchen Konstruktionselementen als Leichtbau. Da gibt es viele Informationen, die am Ende nachher nicht nur die Time to Market eigentlich reduzieren, sondern die parallel eigentlich auch dann wieder die Kosten dann noch wieder mit runterbringen.
Und die Komplexität wird letztendlich nochmal durch einen ganz anderen Aspekt erhöht. Wir reden heute von Sustainability, Nachhaltigkeit. Das heißt nicht nur, ich kann es möglichst schnell machen, ich kann es kostengünstig, sondern ich will ja auch nachhaltig sein. Das heißt, ich will meinen gesamten CO2-Footprint optimieren. Nicht nur durch Material, das ich verbrauchen kann, sondern durch diesen Austausch zu sagen, was wäre denn, wenn du das anders machst? Wenn du die Möglichkeiten nutzt und ich darüber ein System habe, mit dem ich erkenne, was ist der Impact davon? Wie produziere ich Teile? Mache ich die im 3D-Druck? Gieße ich die? Mache ich einen Kunststoff? Fräse ich die aus dem Vollen heraus? Das sind ganz unterschiedliche Aspekte. Und darum, diese modellbasierte Thematik soll immer helfen, Entscheidungen zu treffen. Darüber, welche Ziele ich hinten dran habe, was sind die Ziele als KPIs, die ich verfolge, soll ich kostengünstig, soll ich schnell sein, soll ich nachhaltig sein? Da gibt es eben eine ganze Reihe von Zielen, die ich miteinander unter einen Hut bringen kann. Und nur durch diese, jetzt kommen wir wieder auf modellbasiert, bin ich in der Lage, vorherzusagen, was passiert, wenn.
Da muss ich jetzt aber schon mal fragen. Wir haben jetzt tolle Sachen, Beispiele. Das war jetzt alles kompliziertes Zeug. Also Batterien, sonst was. Ist so ein System, Single Source of Truth und Kommunizieren und sonst was, auch für einfache Produkte nötig, wenn jemand Löffel herstellt? Ist einfach nur ein Löffel. Mag ein eingespielter Prozess sein, der läuft schon, da muss er nicht viel machen. Aber jetzt will er vielleicht mal neu machen, neue Variante, neues Line-Up, irgendwie sowas. Löffel, was ganz Einfaches. Hilft's da auch oder sagt man, gut, da braucht so ein großes Tool dann nicht?
Das kommt drauf an. Letztendlich, wenn ich immer denselben Löffel jahrzehntelang produziere, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Simulation machen muss, geringer. Sei denn, dass eben Anforderungen kommen, wie wir es ja auch aus der aktuellen Krise heraus haben, dass ich den Löffel bislang gegossen habe und das Gas so teuer wird und ich jetzt in andere Fertigungsmethoden reinkomme. Aber es ist weniger an der Ecke. Wenn ich jetzt aber jeden Monat ein neues Löffeldesign rausbringen will und dass mein Design dafür da ist, dann bin ich durch und das habe ich Änderungsprozesse habe, immer wieder diese Entscheidungsthematiken habe, unterschiedliche Entscheidungskriterien miteinander verbringen muss, genau dann ist es selbst bei ganz simplen Produkten stark unterstützend. Und je komplexer das wird, desto klarer wird es, dass ich ohne solche Tools überhaupt nicht mehr auskomme, wenn ich wettbewerbsfähig bleiben will.
Und Komplexität ist auch relativ, also ich glaube, ich verrate ja nicht zu viel, wenn man mit dem Maschinenbauer, den man bei uns auf dem Messestand sieht, der hat immer ziemlich vom Grund auf angefangen. Natürlich, der erste Eindruck war, oh, ist das kompliziert, da ist aber viele Sachen. Wenn man heute und ja nicht so viel später mit ihm redet, dieses Projekt, was wir ja heute mit ihm realisiert haben, ist ja nicht jetzt etwas, was über viele Jahre lief, das lief über Monate eigentlich. Und wenn man heute mit den Leuten, mit den Maschinenbauern redet, die sagen, ja, das ist überhaupt nicht kompliziert, das ist gar nicht komplex und wir lieben das Ganze. Die Möglichkeiten, die uns jetzt eigentlich hier zur Verfügung stehen, die sind enorm. Ich glaube, das ist gar nicht so komplex, zudem ja auch Partner wie Intersol Systems und Omron ja irgendwo dahinter stehen, hinter dem Ganzen, die unterstützen ja auch. Aber diesen Schritt zu gehen von quasi null, würde ich jetzt mal sagen, also nicht von ganz null, aber von ziemlich weit unten bis heute zu einem doch vollumfassenden System, das war, sag mal, doch am Ende überschaubar. Und gerne mit den Leuten kann man gerne mal reden. Also die sagen, nee, sie würden es immer und immer wieder machen. Sie bereuen es tatsächlich nicht.
Da kommt wieder der Aspekt mit rein, den er ganz am Anfang gesagt hat. Vertrauen untereinander. Wie arbeite ich miteinander? Vertraue ich dem, was er mir sagt? Und ich glaube, das ist ein Problem, das wir heute auch zum Teil haben. Jeder kann immer alles, wenn es ums Verkaufen geht. Ja, und damit zu zeigen, durch so Praktiker zum Beispiel, hands-on zu legen und mit jemandem zu reden, ich habe wirklich das erfahren, ich versuche das zu verstehen, dann nimmt man diesen Ganzen einmal den Schrecken des Ganzen und man sieht, was geht wirklich und was geht nicht. Weil es leider so, halt so ist, dass egal welche Anforderungen es kommt, zuerst mal, können wir alle. Und das Vertrauen entwickelt sich daraus, dass wenn ich weiß, durch diese Partnerschaft, wenn jetzt der Omron sagt, unsere Roboter können das, dann weiß ich auch, dass ich mich darauf verlassen kann. Oder er sagt mir, würde ich jetzt etwas anders angehen, die ganze Geschichte. Das funktioniert aber eben nur auf dieser Vertrauensbasis und auf Netzwerkbasis. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, diese Kommunikation, auch diese Workforce, die distributed sind. Das darf man nicht vergessen. Wir haben also hier eine große Mannschaft von Leuten gehabt, die miteinander arbeiten, die über ganz Deutschland, die in Frankreich verteilt sind, die sich zum Teil nie gesehen haben, die auf einmal zusammenarbeiten müssen. Und das ist auch wiederum dieser Punkt, wie kriege ich das zusammen, dass ich nicht mehr bei mir unterm Rechner, unterm Tisch meine Daten habe, wo ich mal schön meine Hand drauf halte, sondern auch das dem anderen zur Verfügung stelle, damit ich frühzeitig darüber wirklich auch diskutieren kann und diesen Austausch stattfinden lassen kann.
Ein spannendes Thema, ein aus meiner Sicht auch schon sehr umfassender Rundumschlag drumherum zur Intercompany Collaboration. Vielleicht abschließend, wenn jetzt jemand, der uns zugehört hat, neugierig geworden ist und gesagt hat, hey, mache ich doch nicht, würde ich gern machen. Mit zwei Sätzen oder drei vielleicht auch kurz, wie soll er loslegen? Was wäre so ein Tipp direkt?
Sich zunächst einmal darüber im Klaren sein, was will ich wirklich? Was sind die Themen, was ich in einer Ausbaustufe erreichen will? Ja, wo will ich in 5 Jahren stehen? Ich muss aber wissen, wenn ich heute eine Toolselektion treffe, dass ich in 5 Jahren vielleicht auch dieses riesenkomplexe Thema, was da hinten dran ist, mit erreichen will. Das heißt, das von vornherein reinzukommen. Und dann da anfangen, wo ist die größte Schmerzgrenze. Das große Bild im Auge haben, aber dann gucken, wo drückt mich der Schuh am meisten, wo muss ich meine Hausaufgaben machen, um das Ganze umzusetzen. Jetzt mehr als 2 Sätze, aber.
Das waren jetzt, mehr als nur 3 Sätze. Deswegen kann ich es einfach mal zustimmen. Das ist das Erste. Und sagen, was ist der nächste Schritt? Ich glaube, wir haben hier mit Dassault Systems und Omron engagierte Unternehmen und die einfach mal ansprechen. Ich glaube, wir sind auch gerne bereit, auch Anschubberatung zu leisten an der Stelle. Und eine gewisse Freude am Mitgestalten der Fabrik der Zukunft. Ich glaube, das ist sehr hilfreich.
Das soll der Plan sein. Und dann hoffe ich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da auch Spaß dran haben, genau das zu tun und da dann jetzt loszulegen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie jetzt tun können. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was gelernt vom Zuhören. Und ich danke meinen beiden Experten heute hier im Podcast-Studio für die interessanten Einblicke. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Ja,